Wissen à la Evia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Atikon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator Volker Sossner.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Atikon Verwaltersprechstunde vom 17. Juli. Und wir haben auf unserer vergangenen Verwaltersprechstunde uns sehr, sehr intensiv, meine Damen und Herren, ja beschäftigt mit einer sehr aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofes in der Verhandlung vom 5. Juli zu den Vollmachtsmöglichkeiten, dem Vollmachtsrahmen und der Erweiterung des Vollmachtsrahmens der Verwaltung auf der Grundlage der Regelungen des § 27 Absatz 2 Wohnungseigentumsgesetz. Und ich freue mich ganz herzlich auch jetzt unseren Referenten der vergangenen Verwaltersprechstunde begrüßen zu dürfen, der mit seiner Expertise die Grundlage für dieses Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelegt hatte und dieses auch begleitet hat. Herzlich willkommen, lieber Herr Brandt, dass Sie uns heute auch zu unserem Podcast zur Verfügung stehen.
Ja, herzlich willkommen allen Zuhörern und Zuhörerinnen.
Ja, schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, wir haben viele Fragen beantworten können in unserem Live-Event, aber doch aufgrund Ihrer tatkräftigen Unterstützung und der eingereichten Fragen ist doch die ein oder andere Frage liegen geblieben und wir versuchen auch diese jetzt im Rahmen unseres Podcasts Ihnen zur Verfügung zu stellen. Direkt rein in die erste Frage und die erste Frage, die übrig gebliebene Frage, welche wir nicht geschafft hatten. Ich glaube, lieber Herr Brandt, als wir beide uns im Vorfeld damit beschäftigt haben, haben wir gesagt, darüber könnten wir ein eigenes Seminar machen. Es geht, meine Damen und Herren, um etwas, was Sie alle vermutlich mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger zeitnah umtreiben wird. Das ist das große Thema der Digitalisierung des Verwaltungsunternehmens. Und einer unserer Teilnehmer der vergangenen Verwaltersprechstunde beschreibt die Situation in seinem Unternehmen wie folgt. Demnächst, schreibt er, wird bei uns der Fortschritt einer neuen ERP-Software auch ein Portal zur Kommunikation mit den Eigentümern eingeführt werden. Hier sollen dann auch alle Unterlagen zum Objekt abgelegt werden. Die Kommunikation mit den Eigentümern und Handwerksfirmen, schreibt er, erfolgt schon jetzt inzwischen hauptsächlich über E-Mail aus unserem CRM-System. In naher Zukunft sollen auch der Zahlungsverkehr mit Belegen und Kontoauszügen in einem digitalen Dokumentenmanagementsystem papierlos abgelegt werden. Und dann Ihr Kollege, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat uns eingereicht einen ganzen Fragenkatalog, den ich jetzt an Herrn Brandt weiterreichen darf. Was übergebe ich bei einem Verwalterwechsel dann an den neuen Verwalter? Nur die Teilungserklärung und die Protokolle aus dem Papierordner? Oder soll ich die E-Mails und Belege aus dem Schriftverkehr, aus dem Mailprogramm dann alle für ihn ausdrucken? Kriegt er Zugang zum Portal oder zur Cloud und lässt sich alles an Unterlagen zum Objekt selbst dann von ihm runterladen? Für wie lange, fragt Ihr Kollege, muss ich dem Zugang gewähren? Wie sieht es mit Zahlungsbelegen, Kontoauszügen aus dem DMS-System aus? Und muss ich die Eigentümer informieren, wenn und wenn für wie lange der neue Verwalter Zugang zu den Portalen erhält? Und die letzte Frage, die Ihr Kollege, meine Damen und Herren, formuliert hat, wie lange muss ich den Eigentümern noch Zugang zum Portal und ihren Unterlagen gewähren, nachdem sie vielleicht dann auch nicht mehr Eigentümer sind? Lieber Herr Brandt, ein Füllhorn von Fragen, gehen wir es an?
Wir müssen es ja angehen, weil das ist eine Thematik, die stellt sich. Und man kann vom Grundsatz her sagen, es müssen alle wichtigen und mit Dauerwirkung versehenen Verwaltungsvorgänge dokumentiert werden. Das ist erstmal wichtig. Also dokumentiert werden heißt, solange ein Verwaltungsvorgang eine Wirkung hat, eine Folgewirkung hat, zum Beispiel ein Wirtschaftsplan, auf den Vorschüsse bezahlt werden müssen, eine Abrechnung, aufgrund derer Nachschüsse bezahlt werden müssen, ein Vertrag, aufgrund dessen der Unternehmer arbeiten muss, ein Werk errichten muss. All dies muss dokumentiert werden. Das kann dokumentiert werden in Papierform, das kann aber auch digital dokumentiert werden. Aber es muss dokumentiert werden. Wir brauchen irgendwo einen hinterlegten Werkvertrag. So, der kann im Moment, er könnte im Original unterschrieben sein, er könnte dann eingescannt sein. Das würde ich ausreichen lassen. Aber er muss dokumentiert sein und dieses Dokument, sei es in digitaler Form oder sei es in Papierform, muss einem Folgeverwalter übergeben werden. Ich brauche nicht als elektronische Datei vorhandenen Dokumentationen auszudrucken, dazu bin ich nicht verpflichtet, aber ich muss dem übernehmenden Verwalter die elektronischen Dokumente in einer allgemein lesbaren Form zur Verfügung stellen. Das lässt sich, glaube ich, vom Grundsatz her sagen. Das, was ich in Papierform habe, muss ich komplett in Papierform herausgeben. Ich muss es aber nicht zwecks Herausgabe erst erstellen. Was ich habe, muss ich herausgeben. Was ich in elektronischer Form habe, muss ich als elektronische Form herausgeben. E-Mails und Belege mit dem Schriftverkehr aus dem Mailprogramm dann alle für ihn ausdrucken. Nein, brauche ich nicht. Wenn ich es elektronisch habe, muss ich ihm den Zugang gewähren. Zugang zum Portal oder zur Cloud. Das kann man machen. Man kann ihm auch da den Zugang gewähren. Die Verwaltungsunterlagen, die ich zu übergeben habe, das ist ja keine Bringschuld, das ist eine Holschuld. Das heißt, der neue Verwalter muss sich die Sachen holen. Und holen bedeutet dann bei elektronischen Argumenten, ich muss ihm die Möglichkeit geben, sie sich runterzuladen. Mit den üblichen, ich kann also kein völlig exotisches Programm nehmen, wo keiner drankommt, das höre ich dann und wann mal, ja, da kann ich ein bisschen anfangen. Also ich muss mit einem normalen Programm muss ich an die Sachen drankommen. Wie lange muss ich ihm Zugang gewähren? Ja, ich muss ihm so lange Zugang gewähren, wie man üblicherweise braucht, die Unterlagen zu verschaffen. Ich würde also sagen, einen Monat, wenn zum 31.12. dass die Verwaltungstätigkeit des ersten Verwalters aufhört, dann würde ich dem neuen Verwalter bis zum 31.01. des Folgejahres Zugang gewähren. Und dann muss er halt sehen, dass er sich das unterlädt. Wenn er dann begründeten Verlängerungsbedarf hat von 2 Wochen, würde ich ihm die auch noch geben. So, wie sieht es mit Zahlungsbelegen, Kontoauszügen aus dem digitalen System aus? Auch da gilt, ich muss den Zugang zum digitalen System verschaffen. Ich muss die nicht ausdrucken und in Papierform herstellen. Muss ich die Eigentümer informieren, wann und wie lange der neue Verwalter Zugang bekommt? Nein, muss ich nicht. Ich muss nur im Ergebnis ihm die Möglichkeit verschaffen, dass er sich die Informationen selber verschafft aus den Unterlagen. Wie lange muss ich den Eigentümern noch Zugang zum Portal und ihren Unterlagen gewähren? Ja, im Grunde genommen nicht länger als bis zum 31.12. meiner Bestellungszeit. Das ist ja der Normalfall, als es noch nur Papier gab. Ja, habe ich meine Unterlagen abgeliefert. Ich weiß, dass ganz viele sich Sicherungskopien gemacht haben und es noch hätten machen können, aber offiziell waren die Sachen weg am 1. Und dann gibt's nichts mehr. Dann muss ich zum neuen Verwalter gehen. Also ich muss da jetzt nichts mehr vorhalten. Das wird ja auch nicht bezahlt. Das, was bezahlt wird, ist die sogenannten, das sind so die vertraglichen Nachpflichten. Ich muss es also öffnen. Ich muss die Sachen zum Runterladen freigeben, das, was ich am Papier habe, übergeben. Aber ansonsten muss ich nichts mehr weiter vorhalten.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist, denke ich, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon eine tolle Roadmap, wie man so schön sagt, ja, woran ich mich entlang hangeln kann. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es so, wenn ich die Möglichkeit des Zugangs habe über ein Portal zu einem Portal, zu einer Cloud, dann kann ich durchaus diese Hohlschuld, die der neue Verwalter hatte, mich darauf berufen und eröffne ihm den Zugang und er holt sich halt die für ihn wichtigen, relevanten Dateien bzw. Unterlagen, dann wäre für mich eine zweite vorstellbare Lösung. Viele dieser CRM-Programme bieten die Möglichkeit, dann auch bestimmte Archive, bestimmte Teile des Archivs downzuloaden, das heißt in einen extra Ordner in lesbaren Dateien, in der Regel im PDF-Format, auszulagern und zu speichern, die man dann übergeben könnte. Oder ich muss halt dieses einzelne Dokument, die einzelne Datei dann abspeichern und, wie Sie lieberweise beschrieben haben, Herr Brandt, dann zur Übergabe aufbereiten entsprechend. Ja, ganz herzlichen Dank. Kommen wir, meine Damen und Herren, zu einer zweiten Frage, die uns erreichte, und zwar von einem Verwalterkollegen aus unserem Teilnehmerkreis. Die Frage lautet: Bei einer WEG schreibt der Verwalter, sollen im Zuge einer baulichen Veränderung verbunden mit Umbaumaßnahmen des Eingangsbereichs alle Aufzüge durch neue ersetzt werden. Diese bauliche Veränderung bedarf einer doppelt qualifizierten Mehrheit. Wenn nun die Entscheidung Entscheidung in der Gemeinschaft zwischen der Variante 1, das wäre eine einfache Lösung gemäß ursprünglicher Anzahl der Haltestationen, und einer Variante 2, das wäre eine umfangreiche Lösung mit einer weiteren Haltestelle gefällt werden muss und dabei die geforderte qualifizierte Mehrheit bei keiner der Varianten erreicht wird, was ist dann die Konsequenz? So fragt der Verwalter Sie, lieber Herr Brandt.
Ja, offensichtlich wird hier ja schon von dem fragenden Verwalter unterstellt, dass es sich um eine bauliche Maßnahme handelt. Das würde ich jetzt auch nochmal überprüfen, ob das wirklich so ist. Ob nicht diese Maßnahme im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen des Eingangsbereiches sozusagen als Annexmaßnahme mit durchgeführt werden muss, einfach um den ordnungsmäßigen Zustand wiederherzustellen. Würde ich prüfen. Aber gehen wir mal davon aus, es ist eine bauliche Maßnahme und wir überlegen uns, und das ist ja wiederum Ziel dieser Fragestellung oder der Punkt der Fragestellung, wie komme ich zu einer Zahlungspflicht sämtlicher Eigentümer, wenn die doppelt qualifizierte Mehrheit nicht erreicht ist. Dann habe ich ja im Grunde genommen, würden dann wenn ich es jetzt vorher nicht anders geregelt habe, wie ich vorhin vorgeschlagen habe, dann würden ja tatsächlich möglicherweise die 51%, die dafür gestimmt haben, die Maßnahme bezahlen müssen. Das will ja keiner. Deswegen würde man also wahrscheinlich auch diesen Zusatz beschließen, den ich vorhin vorgeschlagen habe. Der Beschluss soll nur zustande kommen, wenn tatsächlich auch alle bezahlen müssen. So, jetzt gibt es neben der Erreichung der doppelt qualifizierten Mehrheit, mehr als 2/3 und mindestens die Hälfte aller Miteigentumsanteile, ja auch noch eine weitere Variante, wo alle bezahlen müssen. Das hatten wir eben nicht drin, weil das eher seltener vorkommt. Und man muss es natürlich der Vollständigkeit halber erwähnen, denn auch dann muss eine bauliche Maßnahme von allen bezahlt werden, ohne dass die doppelt qualifizierte Mehrheit vorliegt, wenn sich die Maßnahme in angemessener Zeit amortisiert. Das ist sozusagen das Pendant zu der alten Regelung der modernisierenden Instandsetzung. Da hatten wir ja auch gesagt, okay, das ist etwas mehr, als man machen muss, wie auch hier, aber es muss sich amortisieren. Diesen Amortisierungseffekt, der war ja immer Voraussetzung der modernisierenden Instandhaltung. Da konnte man auch damit einfacher Mehrheit beschließen, wenn sich die Maßnahme innerhalb angemessener Zeit, das war in der Regel um die 10 Jahre, jetzt sagt man, es kann auch ein bisschen länger dauern, nach der neuen Rechtslage können auch 11 oder 12 sein, die muss ich dann amortisieren. Das heißt, die Vorteile, die wirtschaftlichen Vorteile aus der Maßnahme müssen die Nachteile überwiegen. So, und das würde ich hier auch noch einmal prüfen, ob es nicht so ist, dass sich die Maßnahme hier amortisiert. Ich würde mir einen 10-Jahres-Zeitraum vornehmen und dann überlegen, ob die möglicherweise wegfallenden Reparaturkosten an der alten Aufzugsanlage höher sind als das, was ich jetzt aufwenden muss, um diese neue Aufzugsanlage herzustellen. Und wenn das auch nicht dazu führt, dass alle bezahlen müssen, ja, dann kommt wahrscheinlich diese Maßnahme mit den Aufzügen nicht zustande, sondern da wird nur das Notwendigste gemacht, was im Rahmen des Paragraphen 19 Absatz 2 Ziffer 2 als Erhaltungsmaßnahme geschuldet ist, also irgendwelchen Anpassmaßnahmen oder so etwas, aber dann halt eben nicht mehr, weil diese bauliche Veränderung ja auch nicht verlangt werden kann. Das ist ja eben mehr als das zur Erhaltung geschuldete.
Meine Damen und Herren, die Konsequenz kann dann sein, dass nichts passiert.
Das ist dann so, ja.
Keine Umsetzung möglich ist.
Nur noch der Vollständigkeit halber. Oder es ist dann so, dass die 51% das machen, weil die wollen das so gerne. Es gibt's auch. Also in der Regel ist es nicht gewollt, aber es gibt es, dass die 51% dann sagen, okay, dann machen wir es eben mit der einfachen Mehrheit, aber dann bezahlen wir das auch nur. So,
das
könnte natürlich sein, es ist ungewöhnlich, aber denkbar ist es natürlich.
Dann mit der Konsequenztragung dann von den Befürwortern, den Ja-Stimmen.
Ganz genau.
Entsprechend
ganz
getragen. Genau. Ja, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, auch zu unserer letzten Verwaltersprechstunde haben uns verschiedene Fragestellungen erreicht aus nicht dem WEG-Bereich, sondern aus dem mietrechtlichen Bereich. Und wir wollen natürlich auch diese Fragen sehr, sehr gerne beantworten lassen von unserem heutigen Experten. Und der erste Fall aus dem Mietrechtsbereich, der uns geschildert wurde, wird wie folgt beschrieben. Ein Mieter verursacht Schimmel durch fehlendes Lüften. Der Eigentümer will Calcium-Silikatplatten anbringen lassen zur weiteren Vorbeugung. Die Frage lautet, existiert eine rechtliche Grundlage zur Weiterberechnung bzw. in Rechnungsstellung an den Mieter oder muss der Eigentümer die Kosten dieser Platten, dieser Maßnahme tragen?
Ich fürchte, der Eigentümer muss das tragen. Das andere wäre ja ein Schadensersatzanspruch und ein Schadensersatzanspruch auf die Zukunft gerichtet, also als Vorbeugemaßnahme gibt es nicht. Man könnte daran denken, die Silikatplatten, die ja innen aufgebracht werden, eine Verbesserung der Wohnqualität sind, des Gebrauchs sind und man könnte mal überlegen, ob man das als Modernisierungsmaßnahme laufen lässt. Das heißt also, die Kosten mit 8% pro Jahr auf den Mieter umlegt.
Also mit Kreativität dann diesen Lösungsansatz suchen. Ja, ein zweiter Fall, der uns ebenfalls zugetragen wurde, als Frage formuliert wurde, stellt sich wie folgt dar. Ein Gebäude wurde von beiden Ehepartnern aufgeteilt. Nach Trennung der Ehepartner erfolgt der Verkauf an einen Dritten. Die Frage unserer Teilnehmerin lautet, haben einzelne Mieter hier trotz allem ein Vorkaufsrecht?
Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wann der Mietvertrag abgeschlossen wurde und wann die Aufteilung erfolgte. Das ist hier entscheidend. Denn ein Mieter, der schon eine bestehende Eigentumswohnung angemietet hat, der muss damit rechnen, dass sie weiterverkauft wird und hat kein Vorkaufsrecht. Aber ein Mieter, der in einem nicht aufgeteilten Gebäude eine Wohnung mietet, also in einem normalen Mietshaus eine Wohnung mietet, der muss nicht damit rechnen, dass einzelne Eigentümer einzelne Wohnungen kaufen und dann Eigenbedarf geltend machen oder weiterverkaufen, sondern der ist geschützt. Also wenn erst der Mietvertrag ist und dann die Aufteilung, dann habe ich als Mieter in einem nicht aufgeteilten Gebäude gemietet und habe ich ein Vorkaufsrecht. Wenn ich aber bereits eine Mietwohnung, wenn ich bereits eine aufgeteilte Eigentumswohnung anmiete, ich weiß also bei Anmietung schon, das ist eine aufgeteilte Wohnung, dann muss ich auch damit rechnen, dass die verkauft wird und dann habe ich kein Vorkaufsrecht.
Dann ist selbiges genau. Nicht gegeben. Dieses Vorkaufsrecht, das wäre eine weitere Frage unserer Teilnehmerin, bezieht sich dann aber nur auf den Mietgegenstand, also die Wohnung.
Auf die Wohnung.
Und nicht auf weitere
genau.
Wohnungen.
Nur auf die Wohnung.
Nur auf die Wohnung. Ja, prima. Herzlichen Dank. Ein dritter Fall, der uns eingereicht wurde und als Frage ich weiterreichen darf mit der Bitte um Hilfestellung, um Beantwortung an unseren heutigen Experten, wird wie folgt beschrieben. Es gibt Auszug eines Mieters, dessen Miete durch das Jobcenter direkt an den Vermieter gezahlt wird. Wie ist die Handhabe, lautet die Frage im Falle des Auszugs, wenn die Wohnung komplett saniert werden muss. Die Rechnung wurde dem Mieter bereits zugesandt. Muss dieser diese zahlen oder wie ist hier die Rechtslage?
Da muss ich ein paar Sachen unterstellen. Ich unterstelle hier mal, dass die komplette Sanierung, die da durchgeführt wird, darauf beruht, dass der Mieter die Mietsache beschädigt hat. Wenn er sie nur abgewohnt hat, dann kommen wir zu der Frage Renovierungspflicht. Renovierungspflicht ja, nein. Neueste Entscheidung oder aktuelle Rechtslage laut Bundesgerichtshof 8. Zivilsenat. Nur eine vollständig renoviert übergebene Wohnung muss auch bei Auszug wieder renoviert werden. Also wenn wir über eine Renovierung sprechen, dann kommt es auf den Anfangszustand der Wohnung bei Mietvertragsabschluss an. Dann muss der Mieter unter Umständen bei Bedarf und bei Ablauf entsprechender Fristen auch bei Auszug wieder renovieren. So. Bei Renovierung sprechen wir aber nur über eine normale Gebrauchsabnutzung, wenn es sich in Ihrem Fall, ich vermute das, um Zerstörungen handelt, um eingetretene Türen, um abgerissene Waschbecken, um Risse in der Badewanne, um Löcher im Fußboden, um was weiß ich nicht alles, angemalte Wände, dann sind das Schadensersatzpflichten. Das muss der Mieter machen. Ich sollte ihn vorher auffordern, das zu tun. Bei Schadensersatz ist es nicht unbedingt erforderlich. Ich kann auch direkt einen Kostenvoranschlag einholen und ihm dann sagen, du musst das und das bezahlen. Also der Mieter muss nie aus dem schädigenden Verhalten resultierenden Schadensersatz und Wiederherstellungspflichten dem Eigentümer erstatten. Aufgepasst dort, es gilt hier für eine besonders kurze Verjährungsfrist, nämlich 6 Monate ab Rückgabe der Mietsache. Wenn ich also möglicherweise an den Mieter nicht mehr rankomme, dann ist er weg. Dann habe ich nur die Kaution, die ich verwerten kann, und das war's dann.
Ja, wie mir scheint, ist unsere ganz lieben Dank, Herr Brandt, unsere Teilnehmerin so ein wenig gebeutelt, wenn ich das so sagen darf. Sie hat noch einen zweiten Fall nachgeschoben, und der schließt eigentlich sehr schön an ihren Ausführungen, an ihre Ausführungen an. Und zwar fragt die Dame, wie ist die allgemeine Handhabe bei Sanierung nach Auszug bzw. unbekanntem Wegzug? Mieter haben die Wohnung unsachgemäß hinterlassen nach Auszug. Es gab hierzu vorab eine Klage zur Eintreibung von Mietrückständen sowie eine Räumungsklage. Die Mieter sind jedoch in der Wohnung geblieben und haben unter anderem Stromdiebstahl begangen etc. Nach der Räumung wurde die Wohnung wieder instand gesetzt. Mieter sind im Anschluss unbekannt verzogen. Welche Handhabe, Sie haben es schon ein wenig beschrieben, angesprochen, lieber Herr Brandt, welche Handhabe hat der Eigentümer?
Ein großes, großes Pech gehabt in dem Fall. Er kann die Kaution verwerten, die er hat, wenn er sie denn hat. Und alles Weitere wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Man kann versuchen, die Mieter zu finden. Man kann eine Einwohnermeldeamtsanfrage machen. Aber wenn sich die Mieter nicht umgemeldet haben, komme ich damit nicht weiter. Man kann eine Postanfrage machen. Auch wenn sich die Mieter dann nicht gemeldet haben, komme ich nicht weiter. Man kann versuchen, andere Kontaktmöglichkeiten sich zu erschließen, die man möglicherweise bei Abschluss des Mietvertrages hatte, über eine Selbstauskunft. Das kann sein. Also aus meiner Praxis heraus, ich mache ja sehr wenig Mietrecht. Meistens mache ich Wohnungseigentumsrecht. Da haben wir es etwas einfacher, weil wir da im Wohnungsgrundbuch einen Eintrag haben. Da haben wir irgendwas, wo wir darauf zugreifen können. Beim Mieter habe ich das in der Regel nicht. Und hier ist meistens zu empfehlen, sehr schnell die Wohnung wieder instand zu setzen und neu zu vermieten. Also man kann da ganz wenig machen. Man könnte eine Strafanzeige machen wegen Sachbeschädigung. Das bringt aber in der Regel nicht viel. Auch die Tatsache, dass sich jemand nicht ummeldet, ist eine Ordnungswidrigkeit, wird aber zu nichts führen. Ich könnte jetzt eine Klage machen auf Schadensersatz mit einer öffentlichen Zustellung. Da muss ich nachweisen, dass die Mieter irgendwo zu finden sind. Dann bekomme ich ein Urteil, möglicherweise. Wenn die Klage schlüssig ist, wenn ich das alles ordentlich darlege, die Kosten passen und so weiter, dann habe ich ein Urteil gegen die Mieter, die aber weg sind. Und da kann ich mit dem Urteil relativ wenig anfangen. Und das Urteil zu erstreiten oder zu bekommen, kostet auch Geld, muss ich mir sehr gut überlegen, ob ich das machen will.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich erinnere mich an den ein oder anderen Hinweis, die ein oder andere Empfehlung, Herr Brandt, auch von Ihren Kollegen, die in genau die gleiche Richtung seriöserweise dann auch empfehlen und hinweisen und sagen, ja, das ist das Risiko als Vermieter, und wenn man das große Pech hat, ist wahrscheinlich dann tatsächlich eine gute Empfehlung, an einem bestimmten Punkt auch seinen Frieden mit der Situation zu machen und auf die entgangene Miete und die entstandenen Kosten zu verzichten und nach vorne zu schauen, so wie Sie es gesagt haben, schnell sanieren, schnell die Ertragssituation über eine Neuvermietung dann wieder herzustellen. Ja, eine letzte Frage, die uns eingereicht wurde, ein letzter Sachverhalt, und den würde ich gerne noch richten wollen an unseren heutigen Experten, an Sie, lieber Herr Brandt. Es betrifft die Situation einer fristlosen Kündigung wegen Störung des Hausfriedens. Der Beginn des Mietvertrages war der 1.3. diesen Jahres 2024 mit einem 12-monatigen Kündigungsausschluss. Die Mieterin zieht ein als alleinige Mieterin, und mit ihr wohnt aber auch ihr Freund dort. Es gäbe, so schreibt die Verwaltung, ständig Beschwerden aus dem Haus. Es gibt existierende Lärmprotokolle. Der Hausfrieden wird gestört, auch nachts. Es gibt nächtliche Polizeieinsätze. Also ich glaube, uns allen zeichnet sich ein sehr, sehr konkretes Bild. Und die Verwaltung schreibt, es wurde bereits ein Hausverbot gegen den Mitbewohner erteilt, und zweimal bereits erfolgte eine Abmahnung an die Mieterung. Die Situation würde sich aber leider Gottes dennoch nicht entspannen. Ist eine fristlose Kündigung, das ist die Frage, der Mieterin möglich, und darüber hinaus die Geltendmachung dann von Schadensersatz bis zum Ablauf des einjährigen Kündigungsausschlusses bis zum 28. Februar kommenden Jahres?
Ja, das ist ein Fall für eine fristlose Kündigung. Die fristlose Kündigung kann ja ohnehin nicht ausgeschlossen werden. Das, was hier ausgeschlossen worden ist, ist die ordentliche Kündigung, etwa wegen Eigenbedarfs oder wirtschaftlicher Verwertung. Die kann man ausschließen. bis zu 4 Jahren kann man die ausschließen, gegenseitig. Und hier ist sie 1 Jahr ausgeschlossen worden. Das betrifft aber immer nur die ordentliche Kündigung, nicht die außerordentliche Kündigung. Die außerordentliche Kündigung, die ist ja dann gerechtfertigt seitens des Vermieters, wenn der Mieter in unangemessener und unerträglicher Form gegen Mieterpflichten verstößt. Ein Klassiker ist, er zahlt die Miete nicht mehr. 2 Mieten oder mehr als 1 Miete reicht in der Regel aus. Aber auch die fortgesetzte Ruhestörung und Störung des Hausfriedens trotz Abmahnung. Abmahnung ist immer erforderlich. Und ich muss nicht den Störenfried hier, den Freund oder den Lebensgefährten abmahnen, sondern ich muss die Mieterin abmahnen, denn die ist dafür verantwortlich, dass ihr Besucher oder ihr Mitbewohner das unterlässt. Da haftet sie praktisch für den. Und wenn diese Abmahnung ausgesprochen ist und die Störung wird fortgesetzt, dann besteht ein fristloser Kündigungsgrund. Das kann auch dann sofort ausgesprochen werden, ohne Kündigungsfrist. Und dann folgt daraus auch eine Schadensersatzpflicht, möglicherweise. Muss natürlich dann, wenn die Wohnung leer ist, habe ich eine Schadensminderungspflicht. Ich kann mich da nicht zurücklehnen und sagen, naja, jetzt warte ich das Jahr mal ab. Jetzt brauche ich mich eigentlich gar nicht um einen neuen Mieter zu kümmern. Das geht nicht, sondern ich muss, wenn die Wohnung vorzeitig vor Ablauf auch dieser ausgeschlossenen Kündigungsfrist oder der Vertragsdauer, wenn die Wohnung dann leer ist, muss ich mich um einen Ersatzmieter kümmern im Wege der Schadensminderungspflicht und die Mietausfälle also dann nach Möglichkeit so weit wie möglich zu reduzieren. Aber was dann übrig bleibt, trotz meiner Bemühungen, den Schaden zu reduzieren, das muss dann tatsächlich die gekündigte Mieterin bezahlen. Schadensersatz.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das wird unsere Zuhörerin freuen, hier doch eine hohe Rechtssicherheit und auch dann vermutlich eine Durchsetzbarkeit dieses Anspruchs. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, allem voran natürlich bei unserem heutigen Experten, Herrn Brandt, der im Nachgang zu unserer Atikon-Verwaltersprechstunde im Live-Format uns noch diesen Podcast möglich gemacht hat, netterweise zu produzieren und auch die letzten Ihrer Fragen beantworten zu können. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme an unserem Podcast. Wenn Sie ein wenig Appetit gefunden haben, auch an diesem Format der Podcast, stöbern Sie gerne mal auf der Homepage unseres Kooperationspartners, der IBIA Akademie. Sie werden zahlreiche Podcasts dort finden, unter anderem auch mit unserem heutigen Referenten, mit Herrn Brandt, noch nicht zu der aktuellen Entscheidung, die wir jetzt behandeln konnten, des BGHs, weil die davor produziert wurden, aber zu anderen Themen. Sicherlich werden Sie bei dem einen oder anderen Podcast fündig werden. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, meine Damen und Herren, Sie auch zu unserer nächsten Verwaltersprechstunde, welche stattfinden wird am 14. August, begrüßen zu dürfen und im Nachgang in bewährter Form, wenn wir beim nächsten Mal nicht alle Fragen wieder schaffen sollten, dann zu unserem nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, genießen Sie den Sommer und bis bald.